Und wie gesagt, jetzt haben wir diese Trends, Convenience, das heißt letztlich, es ist vorverarbeitet, wir kochen nicht mehr selber, das heißt weniger naturnahe Nahrung. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt und danach kann man sich dann streiten ums Fleisch und um die Milch und um den Zucker.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Dieser Podcast wurde im Rahmen der 101 Future Hospitality Days aufgenommen. Wir bitten, die Tonqualität aufgrund der Live-Aufnahme, die vielleicht nicht immer optimal ist, zu entschuldigen. Unsere Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit und Wohlbefinden. Dabei geht es nicht nur um das Vermeiden von ungesunden Lebensmitteln, sondern auch darum, gezielt gesunde Nährstoffe aufzunehmen und den Körper gelegentlich mit Fastenphasen zu entlasten. Professor Dr. Andreas Michalsen, ein international renommierter Experte auf dem Gebiet der Naturheilkunde und Ernährungsmedizin, hat sich genau dieser Thematik verschrieben. Er ist der Meinung, dass Ernährung und Fasten wichtige Bausteine einer integrativen Medizin sind und dass sie uns helfen können, Krankheiten vorzubeugen und uns länger gesund zu halten. Herzlich willkommen, Professor Dr. Andreas Michalsen.
Ja, danke. Freue mich, hier zu sein.
Dann lassen Sie uns doch gleich mal zu der ersten Frage kommen. Wie hat sich unser Verständnis von gesunder Ernährung in den letzten Jahrzehnten verändert?
Es ist auch jetzt noch in massiver Veränderung. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Also es war ja so, kurz zurückblättern nach dem Krieg, war natürlich vor allem der Mangel das Problem. Es gab noch Hunger in Europa und auf der Welt. Und dann kam die Fresswelle, weil die Leute haben gedacht, ja,
jetzt... Die Wohlstandsplauze.
Ja, genau. Jetzt gab es endlich Essen und da hat man einfach dem mal Genüge getan, ohne Grenzen. Das Problem kam ja dann gleich hinterher. Dann kamen die Wohlstandsbäuche und so weiter. Dann kam die Welle der Diäten. Hunderte oder Tausende von Diäten. Die Menschen haben gedacht, wenn sie da irgendwie was weglassen, dann können sie immer noch ganz viel Torte oder Currywurst essen. Und man hat immer noch so einen kleinteiligen Blick auf die Nahrung gehabt. Und da kam ja dann auch dauernd diese Veränderung. Low Fat, also wenig Fett soll man essen. Und dann war Zucker jetzt die letzten Jahre auf einmal böse. Und ich glaube, jetzt sind wir wirklich am entscheidenden Punkt, wo wir begreifen, dass das Ganze komplex ist und irgendwie zusammengehört. Also dass es eben, man kann nicht sagen, Kohlenhydrate sind ungesund. Kohlenhydrate, das ist Schokolade bis Sauerteigbrot. Das kann man nicht in einen Topf werfen. Jetzt gibt's auf einmal das Darmmikrobiom, die Darmbakterien, wo wir begreifen, hier ist sozusagen eine eigene Apotheke im Körper, die mit der Nahrung noch Dinge anstellt. Das haben wir uns nicht zu träumen gewagt. Und jetzt kommt sozusagen noch das Sahnehäubchen. Jetzt haben wir die planetare Diät. Das heißt, jetzt verstehen wir auf einmal, dass das, was wir essen, hat auch was mit Treibhausgasemissionen, mit Biodiversität zu tun. Also manchmal wird es einem auch schwindelig, wenn ich diese Komplexität sehe. Aber es ist irgendwie auch faszinierend, weil jetzt wird es irgendwie klar, jetzt kommen wir so langsam ans Ziel, zu sagen, so kann sich die Menschheit gesund in Zukunft ernähren.
Ich finde, im Zusammenhang fällt mir der Satz ein, umso mehr man über Ernährung lernt, I'm still confused, but on a higher level. Ich glaube, dass das...
Absolut. Das ist die Essenz, würde ich auch... Es geht mir auch so. Ich meine, es werden täglich 100 neue wissenschaftliche Studien veröffentlicht. Und als Wissenschaftler hat man ja immer so eine Art vornehme Zurückhaltung. Man muss es aber irgendwie ordnen und es gibt auch wirklich viel Fortschritt, aber manchmal muss ich natürlich mich auch wundern, welche Schlagzeilen da in der Presse die ganze Zeit rausgehauen werden, wo man sich denkt, nee, so einfach ist es nicht. Ne?
Ich habe mir eine zweite Frage hier aufgestellt, wie wichtig ist eigentlich eine ausgewogene Ernährung? Und ich habe dann, als ich diese Frage runtergeschrieben habe, mich gefragt, ich glaube, wenn wir jetzt hier diesen Raum mal fragen würden, was ist eigentlich eine ausgewogene Ernährung, würden wir wahrscheinlich hier 40 verschiedene Antworten bekommen. Von daher fragen wir doch mal den Experten, was ist denn überhaupt eine ausgewogene Ernährung?
Also ausgewogene Ernährung, das ist eines meiner Hasswörter. Das ist ja, weil es ist quasi auch die Generalausrede, dass jeder sagt, er ernährt sich ausgewogen. Das ist ja auch okay. Man soll jetzt ja nicht beurteilen, aber wenn ich in meine schwäbische Heimat fahre und so, dann sagen die auch, ja, das ist doch ausgewogen, wenn wir die Maultaschen mit Speck und da ist ein bisschen Spätzle noch dabei und dann sind noch zwei Gurkenscheiben am Rand und so, dann ist es ausgewogen. Also dieses Konzept ausgewogen, das taugt nicht viel. Ne? Also die Frage ist ja, was dann, also wobei, ich glaube, was darin steckt und das ist nicht schlecht, Ernährung sollte abwechslungsreich sein. Das ist sicherlich richtig, aber das ausgewogen, das ist eine Mogelpackung.
Was würden Sie denn mal, vielleicht kommen wir mal auf so einen konkreteren Punkt sagen, was sind denn die häufigsten Fehler, die die Menschen so bei ihrer Ernährung machen?
Naja, ich glaube, ein ganz großes Problem ist, da werden wir vielleicht heute nochmal drauf kommen, ist, dass wir kochen nicht mehr genug selber.
Ja.
Das heißt, was auch passiert ist in den letzten Jahrzehnten, ja gut, und das ist natürlich für die Gastronomie, für die Hotellerie war es natürlich wahrscheinlich auch gut, aber wir haben das Convenience Food. Das heißt, also wir haben einfach sehr viel mehr Vorverarbeitung und industrielle Verarbeitung. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil wenn man selber kocht, wenn man selber was einkauft, dann hat man schon mal ganz sicher mehr naturbelassene Nahrung. Und das kann man sagen, glaube ich, von der Forschung, bei allem Streit, den es gibt, ob Fleisch nun ungesund ist und Kuhmilch besser ist oder Hafermilch, es gibt ein Gesetz, da sind sich alle einig, je hochverarbeiteter die Nahrung ist, desto schlechter. Und wie gesagt, jetzt haben wir diese Trends, Convenience, das heißt letztlich, es ist vorverarbeitet, wir kochen nicht mehr selber, das heißt weniger naturnahe Nahrung. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt und danach kann man sich dann streiten ums Fleisch und um die Milch und um Zucker.
Naja, wir selber kochen, wenn man die Nudeln selber warm macht, dann sind sie ja trotzdem vorverarbeitet. Also von daher, das glaube ich, müssen wir wahrscheinlich nochmal etwas genauer definieren.
Wobei die Nudeln, muss man sagen, das ist die goldene Ausnahme der Verarbeitung. Auch da muss man sagen, es ist komplex. Ich weiß nicht, woher das die Italiener wussten. Also Kohlenhydrate sind ja an sich in der Regel, wenn sie Weißmehlprodukte sind oder Zucker sind, nicht so gesund. Sie führen zum schnellen Insulinanstieg. Die Hartweizengrießpasta, die ja auch wirklich sehr hart sind, wenn wir die Spaghetti rausholen, die sind deutlich gesünder, weil der Körper es gar nicht schafft, sozusagen den Zucker aus dieser harten Verarbeitung herauszuholen. Also das heißt, die Pasta, die italienischen, sind eine der wenigen Ausnahmen, wo ich sage, industrielle Verarbeitung.
Boah, Mensch, da gehen wir auch alle heute schon mal mit einem guten Gewissen hier raus, dass wir weiterhin Pasta essen können. Also
ja.
Den Punkt, ehrlich gesagt, auch wenn wir
sogar
sonst...
Sogar die Weißmehlpasta, ja.
Aber ich finde, es ist tatsächlich interessant, weil Sie es so ansprechen mit dem selber kochen. Weil wir haben ja gerade heute auch ein wunderbares Buffet gesehen. Wir haben gesehen, dass hier auch, ich sage jetzt mal so, man das Gefühl hatte, das sieht schon alles sehr gesund aus, was uns heute hier angeboten wurde oder überwiegend. Es war ja auch ein Beyond Meat zum Beispiel auch dabei. Und solche Sachen.
Es ist auch für mich eigentlich sehr spannend zu sehen, dass wenn man zum Beispiel zu Hause selber kocht, dass man dann immer auf die Zutaten auch achtet. Das heißt also, wir kaufen in erster Linie nur Bio-Gemüse, wenn Fleisch, dann Bio-Fleisch. Und wenn man dann aber in die Restaurants geht, dann ist das ganz selten eigentlich nur markiert. Insofern absoluter Punkt für Sie, dass man mehr selber kochen sollte, weil dann weiß man zumindest, was drin ist.
Absolut, wie gesagt, und da wird man auch keine Geschmacksverstärker rein. Also klar, früher stand die Maggi-Flasche schon noch immer im Regal, aber das ist ja irgendwie auch vorbei. Nee, also ein absolutes Plädoyer fürs Einkaufen, fürs Kochen. Mir ist schon klar, wir können das alle nicht komplett von der Zeit zurückholen. Aber das wäre, glaube ich, von allen Maßnahmen das Wichtigste. Und ich denke mir, dass die Restaurants, das kommt alles jetzt sehr schnell, glaube ich, mit der Kennzeichnung. Auch mit der Frage der Treibhausgasemission, also welche Reise hatten Nahrungsmittel hinter sich. Das ist vielleicht auch im ersten Moment alles sehr mühsam, aber ich glaube, man muss ein bisschen so das lange Ziel sehen. Wir können einfach nicht so weitermachen wie jetzt, weil dann wird eben die Erde krank. Und ich meine, was wir hier erleben mit dem Anstieg an Zuckerkrankheit und Bluthochdruck, also wir müssen einfach was ändern.
In diesem Zusammenhang würde ich aber trotzdem einmal gerne die Frage stellen, was würden Sie denn sagen, wie wichtig ist es denn, biologisch angebaute Lebensmittel zu essen?
Die sind sehr wichtig. Es gab, sagen wir mal, einen tragischen Irrtum, das, glaube ich, viele, also tragisch deswegen, weil das hat so ein bisschen das Vertrauen im Bio so ein bisschen beeinträchtigt. Man hatte am Anfang, glaube ich, viele Menschen gedacht, naja, zum Beispiel in einer Bio-Paprika, da wird ja wohl mehr Vitamin C drin sein, als in einer konventionellen, jetzt von Rewe. Nee, Rewe hat ja auch viel Bio inzwischen, also als in einer konventionellen. Ne? Und das ist natürlich Quatsch, weil Vitamin C wird einfach gebildet, wenn die Sonne scheint. Und es ist nicht so, dass über dem Feld des konventionellen Bauern weniger Sonne scheint als über dem Feld des Biobauern. Also so gerecht ist das System dann auch nicht. Aber was wir natürlich schon gelernt haben, ist, es sind weniger Pestizide drin. Also der Eintrag von Pestiziden ist weniger. Aber auch das ist nicht das Bedeutendste, sondern es ist eigentlich eine verrückte Sache. Man kann sagen, je schwerer das Leben der Pflanze ist, desto gesünder ist sie für uns. Also früher gab es ja, glaube ich, auch den Spruch bei den Winzern, der Rebstock muss leiden. Das heißt also, die Winzer, die wissen, dass wenn es ein hartes Jahr ist, vielleicht erst Trockenheit, dann sehr, sehr starke Sonneneinstrahlung, so, dann muss sich der Rebstock wahnsinnig anstrengen. Was heißt das? Er strengt sich an. Er produziert sehr, sehr viele Schutzstoffe, um sich vor UV-Licht zu schützen, um die Dürre zu überleben. Und das ist auch letztlich der Grund, weshalb Biogemüse sehr viel gesünder ist. Also wenn wir jetzt Trauben haben, die sind schnell hochgedüngt worden und die sehen so groß aus und haben eine glänzende Haut, dann musste diese Pflanze überhaupt nicht kämpfen. Die hat's reingeschoben bekommen, den Dünger, das Wasser und noch die Pestizide drauf. Und deswegen ist fast nur die Hälfte oder weniger von Schutzstoffen drin. Und wenn wir jetzt so eine verschrumpelte Traube mit ein paar Flecken drauf, das wollen wir alle nicht kaufen, haben, ist die deutlich, deutlich gesünder. So, und lange Rede, kurzer Sinn, deswegen ist Bio gesünder. Weil die Biopflanze musste mehr kämpfen, mehr leiden und das ist gut für uns.
Ja, Sie sind ja auch ein Verfechter von dem, ich sage jetzt mal, länger, besser leben. Ja. Der Podcast heißt ja auch schließlich Forever Young. Und es ist ja auch erwiesen, dass zum Beispiel bei der Weintraube, die in Wein verarbeitet wird, dass umso härter das Klima ist, umso härter die Bedingungen, unter denen sie gewachsen sind, desto mehr Resveratrol, also dieser wichtige Schutzstoff,
absolut,
ist dann auch in dem Wein. Also von daher stimmt das ja absolut, dass man dann einfach sagen kann, dass das dann auch gesünder ist.
Genau, genau. Wenn da eben mehr Kampf dabei war, dann wird die Pflanze, die schützt sich ja sozusagen gegen, vor allem in den äußeren Schalen muss sie sich schützen. Gegen Sonne, aber auch gegen Pilze, gegen Insekten oder dass sie von Schnecken angeknabbert wird. Das ist ja das, warum Chili scharf ist, warum manche Schalen bitter sind und weshalb es wirklich keine gute Idee ist, auch zum Beispiel einen Apfel zu schälen. Weil das Beste ist in der Schale. Da sind die Schutzstoffe drin.
Ein kleiner Nachtrag in dieser Runde vielleicht nochmal. Also um den maximalen Effekt von Resveratrol zu erreichen, müsste man ungefähr 12 Liter Wein am Tag trinken. Also dann hat man wahrscheinlich total gesunde Zellen. Aber vielleicht gibt es dann andere negative Nebenwirkungen, also vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen.
Es könnte sogar noch mehr sein. Es gibt eine Publikation, wonach es 100 Gläser sind. Also, aber
okay, beides auf jeden Fall nicht wirklich realisierbar. Nicht so gut, ja. Was sind denn die wichtigsten Nährstoffe, die unser Körper benötigt, um gesund zu bleiben?
Ja gut, also da muss man unterscheiden, gibt ja die Makronährstoffe und die Mikronährstoffe. Die Makro, da haben wir schon kurz drüber geredet, Fette, Kohlenhydrate, Proteine. Und die braucht man alle in irgendeinem Verhältnis. Da könnten wir jetzt natürlich stundenlang reden. Vielleicht nur eins. Wir haben ein bisschen die Neigung, das Protein zu überschätzen. Mhm. Also das Protein hat einfach einen total guten Ruf. Aber wenn man denkt, daraus werden wir ja aufgebaut und Kinder brauchen das und Olympiasieger brauchen das.
Ich war jetzt gerade in Israel, da gibt es sogar Snickers-Riegel mit Protein.
Ja, genau. Und das, sagen wir mal, das Ende der Geschichte ist, dass die Forschung lange gebraucht hat, aber jetzt sind sich eigentlich alle Top-Forscher einig, dass Protein ab einem gewissen Lebensalter der Beschleuniger von Alterung ist. Das heißt also, wenn man 40 oder 50 ist und sehr viel Protein zu sich nimmt, dann altert man schneller. Und da gibt's ja diesen Film Game Changer, wo der Arnold Schwarzenegger dann erzählt, wie viel Protein er sich reingeschüttet hat. Muss man sagen, er hat ja zum Glück die Kurve gekriegt. Also das ist eine, da gab es so eine Misskonzeption des Ganzen. Und dann gibt es natürlich die Mikronährstoffe. Aber da sind wir wieder bei Bio. Das heißt, das sind ja Tausende. Früher dachten wir halt nur, es gibt Vitamin C und Vitamin B und so weiter. Heute wissen wir, das sind tausende Stoffe. Und deswegen ist es ganz gut, divers zu essen. Also eine gewisse Monotonie kann man sich schon auch mal jahreszeitlich leisten, aber es ist wirklich gut, verschiedenes Obst, verschiedene Gemüse zu essen. Und das Allerwichtigste nach meiner Meinung im Küchenregal, das sind die Gewürze. Weil die Gewürze, die sind ja deswegen so pikant, so aromatisch, so scharf, weil sie hochkonzentriert diese Schutzstoffe haben. Also in der Gurke sind fast gar keine drin. Eine Gurke kann man zwar auch noch irgendwie sagen, ist irgendwie gesund, aber geht so. Und wenn Sie jetzt mal gucken, wie intensiv dagegen Kreuzkümmel oder Kardamom oder so ist, das heißt, das ist hochpotenziert an Schutzstoffen. Und deswegen ganz, ganz vielseitig, und ich würde immer empfehlen, zu jedem Gericht, egal was es ist, also erst kommt das Fett rein, das Olivenöl und dann einfach lauter Gewürze mit großzügigen Gesten in die Pfanne werfen.
Sie sind nicht an Ankerkraut beteiligt, oder?
Nein.
Okay, aber sehr spannend. Ich finde ja in dem Zusammenhang, da fand ich ganz interessant, ich hatte neulich den Kollegen von Ihnen aus Berlin, Herrn Streeck, den Virologen bei mir im Gespräch, und der hatte etwas gesagt, weil wir gerade das Thema Mikronährstoffe hatten, dass man sagt, dass es tatsächlich lebensverkürzend ist, wenn man permanente Multivitaminpräparate zu sich nimmt.
Ja, genau. Das ist wieder diese Komplexität. Man hatte schon in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts Studien gemacht, wo man die üblichen Multivitamin-Tabletten mal untersucht hat. Und das liegt ja auch nahe. Ne? Man isst eine Currywurst und dann sagt man, ach ja, so als Ablass oder als jetzt nehme ich eine Vitamintablette. Aber dadurch, dass es über 1000 oder tausende dieser Stoffe gibt, passiert Folgendes: Wenn wir jetzt nur 2-3 hochdosiert zu uns nehmen, schaltet der Magen-Darm-Trakt die Aufnahme zurück, weil er denkt, hier gibt's ein paar Stoffe, die sind zu hochdosiert, da droht Gefahr. Der Magen-Darm muss immer unterscheiden zwischen Vergiftung und Ernährung. Und da hat man eben rausbekommen, dass das Gegenteil passiert, wenn man diese vereinzelten Vitamine zu sich nimmt. Und beim Thema Saft muss man immer sagen, Saft ist immer die schlechteste aller Lösungen. Ich hoffe, es ist kein Safthersteller hier im Raum, aber es ist einfach so, da geht es wieder um dieses Naturnahe. Ne? So wie die Natur es gemacht hat, der Apfel, der hat den Zucker drin, der hat die Schale drin, der hat die Ballaststoffe drin. Und wenn wir das einfach nur rauspressen und trinken, dann wird das immer schlechter. Ne? Und insofern, ein Saft ist keine gute Idee.
Psst, ich habe hier nochmal einen Tipp. Falls ihr die Bikini-Figur noch nicht ganz so habt, wie ihr sie gern haben würdet, dann probiert doch mal die Stoffwechsel-Shakes vom Lanzerhof aus. Die findet ihr unter shop.lanzerhof.com. Aber nicht weiter sagen.
Ich komme auf die Currywurst zurück. Ja. Wie schlecht ist denn Fleischkonsum wirklich für uns?
Ja, ich glaube, es ist einigermaßen bekannt, dass ich da eine relativ entschiedene Meinung habe, dass das Fleisch nicht gut ist für uns. Wobei ich jetzt wissenschaftlich muss man zwei Dinge sagen. Wir sind schon Allesfresser, evolutionär. Also das heißt, unser Magen-Darm-Trakt ist schon so gestaltet, dass wir, und das wissen wir ja alle, Fleisch auch verdauen können. Das Grundproblem ist einfach, dass von der Biologie, von der Evolution war es nie gedacht, dass wir täglich solche großen Mengen von tierischem Protein und Fett zu sich nehmen. Es gab mal einen Jagderfolg, ganz klar. Aber es ist nicht wie heute, dass man sozusagen den Kühlschrank aufgemacht hat und vielleicht den Morgen schon mit einem Schinkenbrot beginnt. Mittags irgendwie, ja, Fleisch mit Sättigungsbeilage. Da sind wir biologisch einfach nicht dafür aufgestellt. Und insofern kann man sagen, der Deutsche isst ja im Schnitt 1,3 Kilogramm Fleisch pro Woche. Und die Wissenschaft, ich glaube, da besteht, auch wenn wir haben schon verschiedene Meinungen, aber da besteht schon, glaube ich, Einigkeit, dass man sagt, es sollten nicht mehr als 200 Gramm pro Woche sein.
Ui, ich glaube, das hat der ein oder andere wahrscheinlich heute Mittag schon zu sich genommen.
Absolut. Wenn man die planetare Gesundheit noch dazu rechnet, dann wird es noch weniger. Dann kommen wir unter 100 Gramm. Aber auch da muss man sagen, ganz früher, ich kenne es zumindest jetzt vom Allgäu, wo ich auch Wurzeln habe, da gab es halt mal den Festtagsbraten. Aber es war halt wirklich nicht jeden Tag auf dem Tisch. Und ich glaube, so sollte es sein. Also ich will gar nicht diese Kampfdebatte zwischen Veganismus und Fleischessen aufmachen, sondern einfach sagen, es muss ein Luxusgut werden, Fleisch. Und dann kann jeder für sich entscheiden, er verzichtet ganz drauf oder sagt, ja, den Luxus gönne ich mir und dann in bester Qualität, sodass es wirklich fantastisch schmeckt. Aber so wie wir es derzeit essen, haben wir mehr Darmkrebs, Prostatakrebs, Herzinfarkte, Schlaganfall. Also wir erhöhen einfach zig Risiken. Und das Schlimmste von allem ist Wurst. Das muss man auch ganz klar sagen. Da übrigens auch wieder dieser Zusammenhang. Ne? Das Urprodukt, das Fleisch, geht noch. Aber das Hochverarbeitete, die Wurst, das ist richtig schlimmes Essen.
Okay.
Entschuldigung, auch nochmal.
Das Gute ist ja, Sie haben ja schon ein paar Sympathiepunkte jetzt hier mit der Freigabe der Pasta in diesem Raum geerntet. Ja. Also von daher traue ich mich jetzt auch noch die nächste Frage zu stellen. Was sind denn die Auswirkungen von Zucker auf die Gesundheit?
Ja, Zucker ist, ich habe schon erwähnt, also natürlich ist Zucker nicht gut. Das wissen wir alle, wobei ich sagen muss, was so die letzten Jahre passiert ist, dass es so zu so einer Generalverdammnis des Zuckers gekommen ist, das ist auch nicht ganz richtig. Das ist dieses Pendel. Also sozusagen Amerika ist immer dicker geworden. Erst hat man gedacht, es liegt am Fett. Also hat man lauter fettarme Produkte reingestellt. Dann wurde Amerika immer noch fetter. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt ist der Zucker böse. Und dann kommen die Zuckerersatzstoffe und die ganzen Sachen. Jetzt sind wir wieder bei der Situation, dass Amerika ist deswegen nicht dünner geworden, dass man den Zucker verteufelt hat. Beim Zucker ist es halt einfach so, er gehört schon zur Nahrung. Also wir können Zucker ja sehr gut verdauen. Und allein schon die Tatsache, dass Glucose, also der Traubenzucker, ist ja die Hauptenergiewährung unseres Körpers. Also allein schon diese Tatsache zeigt, also man muss kein Leben komplett ohne Zucker jetzt irgendwie denken. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal ein Stück Kuchen isst oder eine Eiscreme und der Insulin- und Zuckerspiegel geht hoch. Da gibt's jetzt Bücher, auch Bestseller, wo weil jetzt viele Leute diese Continuous Glucose Monitoring, über die Haut die Zuckermessungen machen. Und dann ist es sozusagen jetzt des Teufels, wenn der Zuckerspiegel hochgeht. Es gibt einen Forscher, Mark Metzen, der sagt, naja, wenn der Zuckerspiegel gar nicht mehr hochgeht, dann verkümmert die Bauchspeicheldrüse, dann verlernt die irgendwie Insulin zu produzieren. Also wir müssen uns schon auch klar machen, die Natur hat uns so eingestellt, dass wir gelegentlich Zucker sehr gut essen können. Und die zweite Frage ist natürlich auch, dann hole ich auch nicht mehr weiter aus, warum hat uns aber die Natur mit diesem suchtartigen Verlangen nach Zucker ausgestattet? Das verstehen wir alle nicht genau. Die Idee ist, dass man sagt, gut, früher gab es ja gar keinen Zucker. Es gab vielleicht im August oder im September, wenn die Ernte da, dann ist man an einem Kirschbaum vorbeigelaufen, dann hat man gegessen, bis einem schlecht war. Ne?
Kann mir heute noch passieren.
Kann heute noch passieren. Also es ist diese Gier, die ist bei Zucker da. Und das ist biologisch noch nicht ganz geklärt, warum. Weil wir haben keine großen Zuckervorräte. Aber ich will auf jeden Fall sagen, ich würde jetzt nicht zu einer kompletten Verdammnis des Zuckers gehen, sondern würde sagen, gelegentlich kann man sich das gönnen. Es kommt auf die Verpackung an. Es ist zum Beispiel, reden wir über Fruchtzucker. Es ist schlecht, wenn Fruchtzucker als quasi gesunde oder natürliche Süße Ketchup beigegeben wird oder einer Tiefkühlpizza. Da hat das nichts zu suchen. Das ist richtig Mist, das da reinzumachen. Wenn der Fruchtzucker in einer Birne oder in einem Apfel ist und wir essen den mit allen anderen Bestandteilen, dann ist das okay. Und ich würde halt immer so sagen, man muss immer gucken, was ist das Gesamtsetting. Wenn wir zum Beispiel Kaffee trinken und wir wissen heute, Kaffee ist sehr gesund. Und ein Teil der gesunden, also außer man missbraucht ihn, um sein Schlafbedürfnis zu übergehen, und ein Teil der gesunden Wirkung von Kaffee ist, dass er bitter schmeckt. Weil diese Bitterstoffe, die führen dazu, dass wieder der Insulinspiegel nicht so hoch geht. Dann ist es wiederum eine schlechte Idee, einen sehr teuren Kaffee sozusagen in seinen Siebträger reinzumachen. Dann schmeckt der bitter und dann mache ich 2 Würfelzucker rein, damit er nicht mehr bitter schmeckt. Also man muss immer so ein bisschen den Kontext wahren, das Ganze. Und ein letzter Tipp damit, ich glaube, wir haben dieses Süßbedürfnis. Und es ist eine sehr gute Idee, ein Dessert zu essen. Das heißt, was schlecht ist das Süße als Snack zwischen den Mahlzeiten zu verzehren. Das ist auch der Grund, weshalb das Intervallfasten an sich gut ist. Also wenn wir schon sagen, wir möchten alle Geschmacksrichtungen haben, sauer, bitter und so, dann wäre es ganz gut, tatsächlich so, der Bauch ist schon voll so und jetzt noch ein kleines Dessert, dann sind alle zufrieden. Auch der
Mensch,
Geist.
Da haben Sie auf jeden Fall die Sympathiepunkte auch nochmal wieder zurückgeholt.
Ja, jetzt habe ich das gut gemacht.
Wobei wir dann trotzdem doch jetzt einfach mal auf das Thema, jetzt lassen wir mal alles weg, jetzt kommen wir doch mal auf das Thema Fasten.
Ja.
Welche Vorteile hat es, regelmäßig zu fasten?
Ja, das Fasten ist, da gerate ich ja immer ins Schwärmen. Das ist eigentlich fast, das sollte man als Arzt nicht sagen, aber für mich ist es fast schon ein Wunderheilmittel. Das hängt natürlich wieder mit der Biologie zusammen. Also da unser Körper ist, die Werkseinstellung unseres Körpers ist letztlich relativ unverändert die letzten 1 bis 2 Millionen Jahre. Es gab ein paar Anpassungen. Wir können jetzt Laktose ein bisschen besser verdauen, aber ansonsten unterscheiden wir uns nicht sehr viel von diesen Urmenschen. Und da war einfach Mangel an der Tagesordnung bei schlechten Ernten im Winter. Das heißt, unser Körper ist ideal darauf eingestellt, dass man mal sehr viel zu essen hat, also sich dann Kirschbaum, ne? So. Und dann ist mal wieder schlecht. Ne? Und was wir jetzt haben, dieses 24-7, das Level die ganze Zeit gleich halt. Ich finde das auch schön. Keiner findet Hunger schön, aber es bedient unsere Werkseinstellung nicht gut. Und was machen wir beim Fasten? Wir holen uns das quasi künstlich oder durch Disziplin zurück. Die kleine Hungersnot. Und unser Körper, also es gibt fast keinen körperlichen Effekt, keinen physiologischen Effekt, der nicht positiv reagiert, wenn wir ein paar Tage fasten. Blutzucker, Blutdruck, Zellalterung, Darmmikrobiom, Haut, Organgrößen. Also es reguliert sich wirklich fast alles ins Gute.
Das höre ich als Lanzerhof-Mitarbeiter natürlich sehr gerne.
Denke ich mir.
Lassen Sie uns doch trotzdem einmal darüber reden. Sie hatten einmal jetzt schon Fasten im Allgemeinen gesagt und Sie hatten auch schon einmal jetzt das Thema Intervallfasten erwähnt. Also welche Methoden gibt es denn alle des Fastens?
Also das sind die zwei großen. Also es gibt das Intervallfasten. Also das kann man natürlich dann steigern. Die einfachste Form des Intervallfastens wäre einfach nicht zu snacken. Also bin ich wieder beim Dessert. Die zweiteinfachste Form des Intervallfastens ist, oder die zweitstärkste, nicht zu snacken und abends keine energiehaltigen Getränke zu sich nehmen. Jetzt mache ich mich wieder unbeliebt. Ja, also keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen. Und dann steigert sich das, dann kann man die Essenspause auf 14, also da gibt es 14 zu 10, 10, also man isst alles, was man isst, in einem Zeitfenster von 10 Uhr.
Ich glaube, das, was ganz entscheidend ist, Sie sagen gerade, alles, was man isst, das heißt aber nicht, dass man alles essen darf. Das ist eben halt ganz häufig etwas, was falsch zitiert wird, dass man sagt, man kann, ich kenne es immer 16:8, aber es gibt ganz viele Menschen, die mich dabei ansprechen, sagen, ja, aber in den 8 Stunden kann ich dann so viel essen, wie ich will. Das ist ja mit Sicherheit nicht damit gemeint.
Jein. Also der Clou beim Intervallfasten ist so, wenn man jetzt 16:8 nimmt, es gibt sehr, sehr gute Forschungen darüber, dann passiert eins, dass auch wenn man sich Mühe gibt, schafft man nicht die gleiche Menge zu essen, wenn man vergleichsweise 12 Stunden Zeit hat. Wir kriegen einfach den Bauch nicht so voll. Das heißt also auf spontane Art und Weise.
Vielleicht hat der eine oder andere jetzt hier Challenge accepted, aber ja, okay.
Das gibt's immer. Ich habe auch manchmal Patienten, die sagen, ja, ich mache das jetzt und ich nehme gar nicht ab. Das gibt's schon. Aber in der Regel isst man 10% weniger und dann kommt aber noch dazu, nochmal 10%, das ist dieser spezifische Fasteneffekt, die Zellreinigung und alles, was da passiert. Das ist das tägliche Intervallfasten. Das kann man steigern bis zur Kriegerdiät, die Warrior Diet, wo man dann nur noch eine Mahlzeit am Tag zu sich nimmt, ist in Kalifornien sehr populär, finde ich aber maßlos übertrieben. Also wahrscheinlich hat man mit 14:10 bereits den Haupteffekt eingefahren. Dann kann man einzelne Fastentage machen. Das war in Amerika mal in 5-2. 2 Fastentage pro Woche, hat sich aber nicht durchgesetzt. Und dann gibt es eben davon abgesetzt, das längere Heilfasten. Von Heilfasten sprechen wir, wenn es mindestens 5 Tage ist. Und das hat natürlich noch viel stärkere reinigende, also, und das ist wirklich nicht übertrieben. Das hat zellreinigende Wirkung. Ich spreche nicht von diesen Schlacken, die gibt's nicht. Dieses Entschlacken, das ist so ein Unwort. Aber es hat sehr, sehr starke Wirkung. Da sind wir ab 5 Tagen dabei. Und dann gibt's noch, das ist noch eine relativ neue wissenschaftliche Entdeckung, die Fasting Mimicking Diet. Also Fasten imitierende Diät. Auch so ein komisches Unwort.
Scheinfasten, das sogenannte
Scheinfasten. Das Scheinfasten, ja genau. Und das ist aber sehr einfach erklärt. Und zwar Walter Longo und Mark Madsen, die Forscher, die ich schon erwähnt habe, die haben herausgefunden, dass ein großer Teil dieser Alterungsprozesse, die man ja mit dem Fasten stoppen will, die entstehen, jetzt sage ich es schon wieder, durch Proteine, vor allem durch tierische Proteine und durch Zucker, leicht resorbierbaren Zucker. Und dann hat Longo gesagt, okay, wenn das die beiden Bösewichte sind und die eliminiere ich, dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr Gesamtkalorien essen. Und genau so ist es. Man kann also auf 600, beim klassischen Heilfasten hat man ja nur 200, 300 Kalorien. Nur so, also ein Gläschen Saft und so eine relativ wässrige Brühe. Vielleicht noch einen Teelöffel Honig. Und bei der Fasting Mimicking Diet kann man auf 600, 700 Kalorien gehen und ist immer noch im Fastenstoffwechsel, weil es vegan ist und zuckerarm. Und das sind die drei Möglichkeiten, die wir haben. Also Intervallfasten, Heilfasten und Scheinfasten.
Wenn Sie jetzt sagen würden, bleiben wir mal bei dem Intervallfasten, weil es ja das täglichste ist. Das können wir jetzt ja theoretisch heute Abend schon beginnen. Wird ein bisschen schwierig beim Gala-Dinner, aber Kann man ja auch weglassen, das Essen im Zweifelsfall.
Kann man, ja. Haben jetzt wieder viele Freunde.
Nichtsdestotrotz, Intervallfasten. Ist es so, dass man, ist das so ein All-In? Muss man das jeden Tag machen? Oder kann man das auch, ich sage jetzt mal, 3 Tage die Woche, 4 Tage die Woche machen und dann hat schon einen positiven Effekt?
Also es ist nicht so ganz 100% wissenschaftlich geklärt. Es ist nie untersucht. Aber die Mehrzahl der, also wir sind ja eigentlich, sagen wir mal, so eine überschaubare Forschergruppe. Wir haben gerade bei uns in Berlin alle Forscher die letzten 12 Monate vereint, um zu definieren, was wir unter Fasten verstehen und unter Intervallfasten. Und ich kann sagen, die Mehrzahl der Forscher, wir haben dann da auch demokratisch abgestimmt und haben gesagt, immer wenn 70% für ein Ergebnis sind, dann wird es akzeptiert. Und die Mehrzahl der Forscher war der Meinung, dass 5 Tage pro Woche sollte es sein.
Sollte es sein.
5 von 7 Tagen Intervallfasten, dann darf man es Intervallfasten nennen.
Okay, das heißt also, sagen wir jetzt mal die Wochentage, die Arbeitstage dann quasi Intervallfasten und am Wochenende dann darf dann schon auch mal gefrühstückt werden oder
genau.
Dinner oder whatever.
Genau, das ist dann die große Frage, lässt man das Frühstück weg oder verschiebt es nach später oder mache ich Dinner-Canceling, was uns allen sehr viel schwerer fällt oder verschiebt das Abendessen nach vorne. Da empfehle ich dann immer, dass man ein bisschen seine Familie mit berücksichtigt, sein Partner, damit man am Ende nicht schlank und gesund, aber einsam ist. Ne? Und dann muss man halt auch gucken, was man so ist man eine Nachteule oder ist man wirklich ein Frühaufsteher? Das muss man so ein bisschen in den Alltag einpassen.
Ne? Jetzt hoffe ich natürlich auf die richtige Antwort, aber ich stelle Sie trotzdem die Frage, wenn man jetzt regelmäßig Intervallfastet, würden Sie dann trotzdem noch ein Heilfasten 1 oder 2-mal im Jahr empfehlen?
Kann sie beruhigen, ja. Also auch da sind sich eigentlich alle Forscher einig, dass man sagt, das geht sehr, sehr gut Hand in Hand. Also beim Heilfasten hat es vielleicht noch eine Entwicklung gegeben. Ursprünglich war das ja mal so, vielleicht auch mit unserer christlichen Fastenzeit in Verbindung, dass man gesagt hat, das macht man einmal im Jahr. Und dann gab es auch so ein bisschen so sportliche Dimensionen, dass Menschen gesagt haben, ich faste 14 Tage oder es gab welche, die haben gesagt, ich faste wie Jesus und Moses, wobei ich diese Vergleiche immer ein bisschen übertrieben finde, aber 40 Tage. Ne? Und heute wissen wir, das ist nicht ideal, sondern es ist besser, diese 5 Tage zu nehmen oder 7 Tage und das mehrfach im Jahr zu wiederholen. Und zwischendrin sozusagen durch Intervallfasten das Ganze zu stabilisieren und zu verstärken. Und deswegen empfehle ich auch 14:10. Ich meine, das Leben soll ja nicht nur aus Stress bestehen, dass, und jetzt darf ich noch nicht essen. Also es soll, aber das geht sehr gut.
14:10 geht 14 super. Zu 10. Also 14:10 mache ich eigentlich jeden Tag.
Ich finde
die 16 sind genau diese 2 Stunden, die.
Die machen ja. Deswegen bin ich auch abgerückt vom 16:8 in meiner Empfehlung, weil ich habe natürlich auch in unseren Sprechstunden in der Klinik, wir sehen ja, das fiel mir relativ schnell auf, dass fast alle nach einem Jahr gesagt haben, nee, ich mach's nicht mehr, das 16:8. Und beim 14:10 war das
easy.
Stabil.
Ja, 100%.
Genau, also 14:10 heißt nochmal, alles, was man an Nahrungsenergie verzehrt, Getränke, wenn sie denn kalorisch sind, essen in einem Zeitfenster von 10 Stunden. Also beispielsweise, man frühstückt um 8 Uhr, und dann ja muss man um 18 Uhr Abend essen. Ne? Man muss da schon ein bisschen, sagen wir mal, planen. Also ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich mir das Frühstück damit auf die Arbeit nehme. Ne? Oder also das muss man dann ein bisschen sortieren für sich selber. Aber diese 10 Stunden, und das hat große Wirkungen, weil wir glauben gar nicht, es gibt einen Sachin Panda, einen Forscher, der hat mal eine schöne Studie gemacht, der hat 1000 Leute gebeten, dass sie alles, was sie verzehren, nur ganz kurz schnell mit dem Handy fotografieren. Ein Keks, der da irgendwo rumsteht beim Meeting oder ja, und da nochmal ein Schluck Bier und so. Und der kam auf die horrende Ergebnis, dass die Durchschnittsmenschen 12 Stunden am Tag essen und insgesamt 7 bis 8 Mal. Weil jeder von uns hat die Neigung, wenn da noch so eine Keksschale ist oder da greift man zu. Ne? Also es geht einfach um die Bündelung des Ganzen. Ne?
Sehr gut. Gibt es denn auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit vom Fasten?
Naja, also was wirklich sehr wichtig zu erwähnen ist, ist Menschen, die unter Essstörungen leiden. Ne? Und das ist nicht so selten, wie man denkt, gerade unter jungen Menschen, jungen Frauen, also Anorexie, Bulimie, die dürfen nicht fasten. Immer wenn Wachstum im Spiel ist, Schwangerschaft, Stillzeit, Kinder, Jugendliche, dann darf nicht gefastet werden. Und sozusagen mein Plädoyer ist einfach auch ein bisschen zu gucken. Ne? Das sind ja wunderbare Dinge. Wir können wirklich gesund werden. Ich bin auch überzeugt, dass man damit wirklich sein Lebensalter auf, wenn man möchte, auf über 100 ziehen kann. Aber es darf nicht so eine Ersatzreligion werden, ne? Sondern es muss schon noch dieser Genuss am Essen irgendwie dabei sein. Also wenn ich das so manchmal spüre, dass ich mir jetzt dreht sich die ganze Welt bei diesem Menschen nur noch, wann darf ich essen und fasten und wann trinke ich meinen Heidelbeersaft? Und dann versuche ich da immer ein bisschen die Luft rauszunehmen und sage so, jetzt mal ein bisschen entspannen. Also dieses Mentale ist wichtig. Und dann gibt's noch zwei Sachen. Menschen, die Gicht haben oder unter Gallenstein leiden, also die Probleme mit Gallenstein spüren, die sollten auch nicht fasten. Aber das, und für die gibt's natürlich dann auch die Fasting Mimicking Diet. Für die ein bisschen empfindlicher sind, da hat man auch ein bisschen weniger Nebenwirkungen. Das war ja auch der Grund, weshalb ich dann selber auch sowas lanciert habe. Und wir hatten da ja mit Salufast dann ja auch angefangen, das Fasten über Speisen, fixe Speisefolgen in die Bevölkerung reinzubringen. Und da war uns natürlich klar, das geht viel besser mit etwas mehr Kalorien, weil dann haben wir weniger Nebenwirkungen. Es gibt eine Nebenwirkung, die haben allerdings fast alle beim Fasten. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Also Kopfschmerzen. Das sage ich immer allen voran. Jeder, der fastet, ist eine tolle Sache. Aber die ersten 24 Stunden...
Oh, und ich dachte immer, das kommt vom Kaffeeentzug.
Nicht nur. Wir haben es auch bei absolut Kaffeeabstinenten und wir wissen nicht genau... Also die Kaffeetrinker leiden noch mehr. Da empfehle ich dann immer, die Kaffeeabstinenz schon ein paar Tage vorm Fasten zu beginnen. Dann hat man die Phase schon durch. Oder zumindest ist sie dann nicht ganz so schlimm. Aber es haben fast alle Menschen ein bisschen Kopfschmerz am Anfang. Ne? Aber ansonsten geht es mit dem Fasten. Also ich will alle gerne ermuntern und ermutigen. Es ist nach meiner Meinung auch ein tolles Abenteuer. Man lernt sich kennen.
In diesem Zusammenhang haben Sie jetzt gerade gesagt, dass man 6 bis 7 Mal am Tag isst. Haben Sie vielleicht einen kurzen Tipp für unsere HörerInnen und auch die Audience hier, wie man solche Heißhungerattacken vermeiden kann?
Ja, also eine Sache hatte ich schon angesprochen. Ich glaube, also ich meine, wir haben ja alle unser emotionales Verhältnis zum Essen, süß, ne? Und deswegen glaube ich, dass es schon sehr schwierig ist zu sagen, ich esse jetzt nie mehr süß. Das ist nicht gut. Deswegen würde ich sagen, eben das Ranflanschen an das Dessert, das ist zum Beispiel etwas, dann ist unsere Seele befriedigt. Und wir haben aber nicht diese komplette Auflösung der Essrhythmen. Und dann gibt es noch Bitterstoffe, das empfehle ich sehr, sehr gerne. Wer unter Heißhungerattacken leidet, der sollte Bittertropfen mal ausprobieren. Und dann, also in der Apotheke, also jetzt nicht als Campari die ganze Zeit, dann sind natürlich Ballaststoffe. Die sind wirklich der absolute Feind des Hungers und des übertriebenen Appetits. Also das ist der wahre Grund, weshalb man Vollkornpasta dann doch essen sollte, ne? weil sie dann am Ende auch länger sättigen. Und dann würde ich sagen, wenn es dann doch durchbricht, also ich habe immer eine Schale Nüsse in meinem Büro. Also wenn man dann snackt, dann ist es gut fettig zu snacken. Und das sind natürlich Nüsse der Paradefall. Und weil die dann eben ketogen sind. Das heißt, man nimmt dann zwar Fett zu sich, aber die Zuckerinsulinmaschinerie wird nicht angeschmissen. Also da würde ich, oder Pistazien, also egal, Mandeln und so weiter.
Also, aber wahrscheinlich ohne Trockenfrüchte dabei, also kein Studentenfutter.
Ohne Trockenfrüchte. Genau, nicht gesalzen. Ja, Salz, genau, das haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Also Salz sollten wir. Also Salz ist jetzt auch nicht ganz so mörderisch, wie es manchmal dargestellt wird, aber ich würde jetzt nicht noch in Snacks das reingeben. Ne? Und aber Nüsse, das ist, glaube ich, schon ein großer Tipp, den ich immer gebe, dass ich sage, also Nüsse, eine Schale Nüsse auf dem Tisch ist immer gut. Und die Superfoods finde ich sowieso auch sehr, dass es gibt, ich weiß, dass das manche kritisieren, aber es gibt manche Nahrungsmittel, die sind einfach ultra gesund und dazu zählen einfach Beeren. Also wenn es dann schon sein muss zu snacken, dann würde ich sagen, dann sollte man die Blaubeeren rausholen. Oder wenn's denn Saison ist, ne? Oder wenn jetzt Erdbeerzeit drin ist, kann, sag ich mal, Erdbeeren, da würde ich auch sagen, dass auch wenn ich gesagt habe, man soll nicht snacken, aber Erdbeeren kann man bis zum Anschlag essen. Weil Erdbeeren haben übrigens auch ein Molekül, vor allem wenn es Bio-Erdbeeren sind, das ist das Fisetin. Und das gilt neben Resveratrol und so einer anderen Substanz, die heißt NMN, wirklich als das Schlüssel, die Schlüsselsubstanz für langes, gesundes Leben. Also Erdbeeren, die Zeit kommt jetzt.
Ausgezeichnet. Ich komme damit zu meiner letzten Frage. Die letzte Frage in unserem Podcast ist immer noch mal ein Tipp für unsere HörerInnen. Wenn Sie jetzt noch mal einen letzten Tipp geben wollen, wie wir unsere Ernährung nachhaltig verbessern und auf eine gesündere Ernährung umstellen, was würden Sie sagen, ist da so die ultimative Rat vom Professor? Hey.
Ja gut, also ich bin ja jetzt 30 Jahre in der Ernährungsmedizin und ich habe auch meine Illusionen zum Teil ja verloren, dass man denkt, ach, wenn man jemand sagt, so wirst du gesund, dann geht der nach Hause und macht das, so funktioniert das ja alles gar nicht. Ne? Wir sind Gewohnheitstiere, wir sind absolute Gewohnheitsmenschen. Deswegen ist mein Rat, das muss man am meisten berücksichtigen. Deswegen bin ich ein großer Fan des Fastens, weil das Fasten durchbricht Gewohnheiten. Ich bin dann zweitens ein großer Fan des Augen-zu- und Durch-Prinzips. Also wenn jemand mir sagt, ja, ich kann das nicht und das esse ich, dann sage ich, Quatsch, jeder kann sich immer verändern. Ich habe auch mal geraucht und Rauchen aufgehört. Und wie gesagt, ich komme aus Oberschwaben und ich habe das damals gerne gegessen. Aber das muss man nicht sein ganzes Leben lang so weitermachen. Man muss aber, das wie bei der Rauchentwöhnung, da wissen wir, man braucht 3 Monate, bis die Dopaminrezeptoren entwöhnt sind. Und das heißt, ich würde immer empfehlen zu sagen, wenn man Opfer seiner eigenen, wenn man merkt, seine eigenen Gewohnheiten tun einem nicht gut, dann würde ich am Anfang fasten und danach sagen, 3 Monate Augen zu und durch. Und dann kommt nämlich die Belohnung. Und die Belohnung, die stabilisiert das dann. Weil ich glaube, irgendwo findet das ja jeder toll, wenn er sagt, ach Mensch, ich sehe ganz gut aus, ich habe eine tolle Haut auf einmal, ach, und ich fühle mich erquickt, wenn ich morgens aufstehe. Und dann beginnt das mit der Currywurst sozusagen weniger schmerzhaft zu werden. Der Verlust der Currywurst. Na, weil man sagt, ich krieg ja was dafür. Im ersten Moment, wenn wir, so sind wir doch alle, wenn wir sagen, ja, jetzt sagt mir der Arzt, ich soll das und das nicht essen, dann nimmt man uns ja nur was weg. Und deswegen würde ich sagen, diese Verhaltenssachen, das ist für mich das Wichtigste. Der Rest kommt von alleine. Dass man sich dann angewöhnt, Hülsenfrüchte zu essen oder Vollkornbrot, das kommt dann. Aber wir brauchen die Belohnung.
Herr Professor, ich bedanke mich für das Gespräch. Wir haben eine Punktlandung hingelegt von der Zeit und ich hoffe, Sie haben alle etwas mitgenommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie oft fasten Sie Intervall?
Also Intervall mache ich fast immer, also ja, außer am Wochenende. Ja, und zweimal im Jahr mache ich so 5 bis 7 Tage Heilfasten.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify hinterlassen würdet. Ansonsten empfehle ich mal, die Folge 109 anzuhören. Hier rede ich mit Dietmar Priewe, dem Chefkoch des Landshof Sylt, darüber, wie wir mit Ernährung heilen können. Abonniert doch diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.